Er hat mir dann die Haftbefehlsache gezeigt und ich habe sehr lange gebraucht, um es zu verstehen. Aber dann habe ich, glaube ich, ein Verständnis auch für Straßenrap einfach gefunden, weil da geht es um ähnliche Kämpfe wie bei den Songs von Quinz P und Casper, nur es wird anders ausgedrückt, nämlich so, wie es in dem Milieu gesprochen wird. Und das hat natürlich, glaube ich, auch eine Realness, die nicht wegzudiskutieren ist.
Moin, mein Name ist Nico Baxman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was ist Rap für dich? Unsere heutige Folge bringt uns wieder in den Bundestag. Jens Teutrin von der FDP ist Rap-Fan. Er ist seit 2021 Mitglied des Bundestages, er ist 28 Jahre alt und er mag Haftbefehl. Wie das mit seiner Partei zusammenpasst und welchen Blick er auf Rapmusik hat, auch im gesellschaftlichen Kontext, diese tiefen Fragen beantworten wir heute in dieser neuen Folge von Was ist Rap für dich? Viel Spaß!
Herzlich willkommen zur neuen Folge Was ist Rap für dich? Mit Nico Baxman. Mein Name ist Curse, nie vergessen. Du musst Hip-Hop lieben, als wärst du immer nur Fan geblieben.
Moin Jens, danke für deine Zeit.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Was ist Rap für dich?
Eine Wohlfühle-Oase, Ausdruck von Emotionen, ja, meine Jugend, vieles auf jeden Fall. Rap ist vielseitig.
Es wird spannend heute, denn ich habe in meinem Leben schon das ein oder andere Mal mit Politikern über Rap gesprochen und es gibt ja schon so eine kleine Enklave, so ein paar. Ich war auch mal in einer Rap-WhatsApp-Gruppe im Bundestag. Ich weiß nicht, ob du auch Teil davon warst oder bist, aber es gibt ja schon ein paar. Ist es trotzdem ungewöhnlich, im Bundestag Rap zu hören?
Wir reden von der größten Jugendkultur. Also wenn ich habe gestern noch mal in die Charts reingeguckt. Da ist wahrscheinlich von den ersten 10 Plätzen irgendwie 7 oder 8 waren Rap-Lieder. Und dann sind da noch jetzt 2 Schlager-Lieder, wo man da ja auch diskutieren kann, wie weit die sich jetzt an Rap orientieren. Also ich würde sagen, es ist ja mehr Mainstream. Ich glaube, ich kenne auch einige Kollegen selbst, die Rap hören. Jetzt sind auch viele junge Bundestagsabgeordnete frisch eingezogen. Ich auch. Ich glaube, wo vielleicht noch mal ein Unterschied bei mir und den anderen liegen wird, auch von den anderen, die bereits hier zu Gast waren, ist, dass ich bekennend auch Straßenrap höre.
Das wird nämlich sehr, sehr spannend heute. Da müssen wir auf jeden Fall ein bisschen drüber reden. Was ich auf jeden Fall am Anfang so ein bisschen für die Einordnung brauche, dein First Contact. Wann hast du das erste Mal Rap gehört und wer hat es dir quasi gezeigt?
Ja, also keine Ahnung, so mit, ich würde jetzt sagen, 12, 13 müsste das rum sein. Da habe ich sehr vielseitig Musik gehört. Da habe ich auch Toten Hosen, Ärzte, Linkin Park und sonst was gehört. Und da kamen dann die ersten Berührungen. Ich damals mit Sido, Agro Berlin, schlechtes Vorbild. Das waren wahrscheinlich die ersten Berührungen. Da würde ich jetzt aber nicht sagen, dass ich, also da habe ich einfach Rap schon gehört, auch Samy Deluxe zu der Zeit. Aber ich würde jetzt nicht sagen, okay, da war ich dann Rap-Fan, sondern es war zu der Zeit, glaube ich, auch so eine Schadsache und allgemein. Ich glaube, das kam erst später tatsächlich und ich habe auch einen Umweg genommen. Ich habe eben ja großspurig angekündigt, dass ich auch Straßenrap höre. Ich habe den Weg über Prinz Pi zum Rap gefunden und Casper. Ich bin ja Bielefelder da war die Nähe zu Casper sehr da. Ich habe das Hallo Musik-Album von Prinz Pi mir mal gekauft. Und das war was ganz anderes als schlechtes Vorbild von Sido. Also tiefgreifende Texte, große Weltfragen, Herzschmerz, also alles, was man auch sich in der Jugend stellt. Wo gehöre ich eigentlich hin in der Gesellschaft? Also eine gewisse Orientierungslosigkeit finden wir, glaube ich, bei beiden, die sich diese Frage stellt. Ich komme nicht gebürtig aus Bielefeld, sondern aus so einer Vorstadt quasi, aus Reda-Wiedenbrück. Also auch bei Casper ist ja das Kleinstadtmotiv immer wieder zu finden. Und so habe ich eigentlich den Weg zu Rap gefunden. Also erstmal über Prinz Pi und Casper und erstmal, weil ich die Texte gut fand und weil die Lebensgefühle in der Zeit wieder gespiegelt haben. Und ich glaube, da müsste ich so 16, 17, 18 gewesen sein, so in der Zeit.
Das für mich ist auch immer ganz wichtig zu verstehen, wie man überhaupt da rankommt. Gab es bei dir einen familiären Background, der dich dahin geführt hat? Waren es Freunde? War es ganz simpel die Schule? Warst du alleine auf weiter Flur? Gab es eine große Gruppe?
Also das war noch die so eine Zeit, wo man auch noch CD-Alben gekauft hat. Ja. Und ich habe mir das irgendwie gekauft. Ich weiß nicht wieso. Also es war wirklich ein Zufallsfund, dass ich mir diese Prinz Pi-Sachen gekauft habe. Das war dann auch eine Zeit, dass ich dann gesagt habe, boah, jetzt hole ich mir die Juice und lese irgendwie im Hip-Hop-Magazin. In meinem Freundeskreis wurde die Musik nicht so viel gehört. Kurz darauf kamen dann so Trends wie Quo und A zum J. Das wurde dann schon wieder mehr gehört bei mir im Freundeskreis. Aber man war so ein bisschen musikalischer Außenseiter. Familiär gibt es da auch keine Verbindung zu. Das kommt tatsächlich erst später, also als ich dann den Weg zum Straßenrap gefunden habe, dass das mir gezeigt wurde von Freunden.
Du bist ja auch schon recht jung in die Politik gegangen, ne? Hat die Musik irgendwie Einfluss darauf gehabt, was du in deinem Leben machen möchtest? Also du hast ja selber von den tiefgründigen Texten gesprochen. So, ich kann immer bei mir eine Geschichte rausholen mit einem Album der massiven Töne, das mich durch eine Ausbildung geprügelt hat, die ich wahrscheinlich sonst nicht durchgestanden hätte. War es bei dir auch so, dass es irgendwie Mut und Orientierung für den eigenen Weg als junger Mensch gegeben hat?
Ja, es ist schon öffentlich bekannt, aber für diejenigen, die mich nicht kennen, dass mein Lebensweg ein bisschen steiniger war. Also alleinerziehende Mutter, ich bin eingeschult worden auf eine Förderschule mit dem Schwerpunkt Sprache, weil ich eine Sprachbehinderung in der Jugend hatte. Meine Mutter ist zum Lebensunterhalt putzen gegangen. Also wir kommen jetzt auch nicht aus den größten Fähren der Besserverdiener und Porsche-Fahrer, sondern eher das Gegenteil. Und ich glaube, da war Rap schon auch immer ein Ding, weil das ist ja auch immer die Musik irgendwie für Außenseiter, glaube ich. Also für jemanden, der sich irgendwie durchboxern muss. Und da haben ja auch gerade das Album XOXO, Auf und Davon ist so ein Song, glaube ich. Das Grizzly-Lied ist etwas, wo man sagen würde, da geht es viel darum, irgendwie die Balance zu finden und wenn man mal hinfällt, weiterzukämpfen mit vielen Weisheiten. Und ich glaube, das war auch so eine Phase, wo ich nicht ganz wusste, wo die Orientierung ist. Und ich glaube, was noch zusätzlich bei den Prinz Pi Texten hinzukommt, ging es ja auch immer um eine Wertebene. Also und auch bei Casper, wenn ich mich jetzt irgendwie an Lines erinnere, wo Casper kritisiert, dass man so das ganze Jahr hasselt und arbeitet für einen Urlaub auf Malle, um eine Woche mal nach Malle zu fahren, dann ist das ja so eine Kritik. Was will ich mit meinem Leben anfangen? Wie kann ich Selbstwirksamkeit und Selbstverwirklichung hinkriegen? Und das war auch etwas, was ich mich in der Phase gestellt habe, während des Abiturs. Also was ist jetzt Next Step? Ist ja so, glaube ich, wo man sich einfach die Frage stellen kann. Ich habe dann angefangen, Philosophie zum Beispiel zu studieren. Also brotlose Kunst quasi. Ich glaube, meinen Eltern wäre es auch lieber, ich hätte irgendwie Jura gemacht oder irgendwie was, wo sie gewusst hätten, damit wird man auf jeden Fall was. Aber mir ging es dann darum, das zu machen, was ich einfach richtig finde. Und das wird, glaube ich, auch in den Texten immer vermittelt.
Ich finde, Rap hat so eine schöne Kraft, dass sie, egal in welcher Lebenslage du bist, dir immer irgendwas geben kann, was du gerade brauchst. Sei es was Sentimentales, was Aufbauendes, vielleicht auch etwas Aggressives. Und du hast es hier ja schon in den ersten Sätzen direkt mit deutlich gemacht, dass du ein großer Fan von Straßenrap bist und dass das vielleicht ein besonderes Merkmal auch für einen Bundestagsabgeordneten ist. Wie bist du da rangekommen? Und was war der Grund oder was waren die Dinge, die dich daran fasziniert haben?
Ja, also ich glaube einmal, es gibt zwei Hip-Hop-Werte, die ich einfach total gut finde und wieso ich die Musik auch besser finde als andere Musik. Und das eine ist eine Realness, also die ewige Debatte, wie authentisch ist etwas. Und Rap ist einfach sehr, sehr echt. Und Casper und Prinz Pi sind real. Also die, und Quo auch, der erzählt ja das, was er wirklich zutiefst empfindet. Also mehr Realness geht ja quasi gar nicht. Und ich glaube, da hat Hip-Hop einfach so eine Direktheit. Also das ist nicht verschnörkelt um eine Ecke, sondern manchmal auch clever ausgedrückt, aber es gibt so eine Direktheit in dem, was man fühlt und denkt. Und das andere ist der typische Hip-Hop-Wert Competition, also Wettbewerb mit sich selbst. Darum geht es ja bei allen Hip-Hop-Elementen. Also dass man versucht, sich selbst mit kreativen Möglichkeiten auszudrücken und selbst zu verwirklichen. Und das ist so der zweite Hip-Hop-Wert, den ich auch gut finde. Also diesen Hustle mit sich selbst und die Competition. Dann zum Straßenrap bin ich gekommen, über Haftbefehl tatsächlich. Also recht spät, Würde ich jetzt sagen. Also ich habe vorher schon die Agro-Berlin-Sachen gehört oder mal so ein Bushido-Song, Sonnenbank-Flavor oder ähnliches. Aber so richtig eingetunkt bin ich da bei mir ein Kumpel. Wir haben uns immer wieder Web-Sachen gezeigt und der hat auch Casper gehört, aber eher so Sachen wie Mittelfinger hoch oder Karate, das ist ein Lied, was er gemeinsam mit Kollega aufgenommen hat. Also eher da, wo Casper zeigt, was für krasse Skills er hat und nicht, was für tiefgründige Texte er schreiben kann. Mhm. Und sowas hat er eher gehört und er hat mir dann die Haftbefehlsachen gezeigt. Und ich habe sehr lange gebraucht, um es zu verstehen. Aber dann habe ich, glaube ich, ein Verständnis auch für Straßenrap einfach gefunden, weil da geht's um ähnliche Kämpfe wie bei den Songs von Prince P und Casper, nur es wird anders ausgedrückt, nämlich so, wie es in dem Milieu gesprochen wird. Und das hat natürlich, glaube ich, auch eine Realness, die nicht wegzudiskutieren ist. Und die Haftbefehlsachen sind immer noch, also bei mir, gerade nehme ich jetzt nicht in meinem Bundestagsbüro auf, aber bei mir hängen zwei Haftbefehl-Alben, das Schwarze und das Weiße. Man erkennt ja nicht sofort, dass es ein Hip-Hop-Album ist. Ja,
das ist ein sehr schönes Bild, das du da gerade zeichnest, ehrlicherweise.
Ja, genau. Also ich habe das schon mal bei Instagram gepostet und der hat es sogar geteilt. Also ich habe den Einstieg über Haftbefehl, glaube ich, schon Straßenrap gefunden, den ich auch immer noch höre und immer noch ein riesen Fan bin, weil es geht ja da auch nicht um eine Glorifizierung.
Ist das der Grund, warum dein beruflicher Weg Politiker werden und dann auch mit der FDP eine Partei für dich auswählen, die ja schon klar für ein bestimmtes Wertebild steht? Funktioniert das mit? Also offensichtlich ja. Die Frage ist ja, deswegen sitzt du hier und haust dir die Platten an die Wand. Aber warum funktioniert das?
Also ich bin Mitglied der FDP geworden, da war ich schon 15, also bevor ich Haftbefehl gehört habe. Aber es funktioniert aus meiner Sicht, weil die Texte ja auch politisch sind an sich. Also da wird ja gesellschaftliche Missstände werden dort ja auch artikuliert und angesprochen. Und ich habe das ja eben schon einmal kurz angedeutet, aus meiner Sicht bei Haftbefehl ja nicht durch eine Glorifizierung der Straße, sondern man muss ja nur die Titel nehmen, Haram Para. Also unmoralisches Geld, Depressionen im Ghetto ist jetzt auch nichts Positives. Also da wird ja sehr selbstkritisch auch mit dem Milieu oder mit dem gesellschaftlichen Umstand, der da einfach ist, umgegangen. Und auch künstlerisch und handwerklich natürlich, gerade in der Zeit, als russisch Roulette rauskam, war es halt auch wieder so ein Next Step im Hip-Hop. Also das hat ja für viele die Tür aufgemacht. Also ein Capital Bra würde es heute nicht geben ohne einen Haftbefehl, aus meiner Sicht.
Ja, das ist auf jeden Fall eine ganz logische Kausalkette. Da gehören viele mit auf diese Linie. Ich bin ein...
Ja, Jelo Abdi ja auch.
Ja, die quasi parallel dazu, ja nicht nur durch eine neue Farbe von Straßenrap der Szene was gegeben haben, sondern eben auch durch den Sprachgebrauch, den sie verwendet haben. Beide. Bin auch ein riesengroßer Freund von diesem Russisch Roulette-Album von Haftbefehl und auch, glaube ich, genau den gleichen Gründen, weil es ist keine Glorifizierung, sondern eine Reporterhaltung ist.
Genau, es ist ein Geschichtenerzähler, der erzählt Geschichten von der Straße quasi und das halt auch einfach sehr, sehr gut.
Jetzt geht es dann natürlich aber auch um explizit Gewalt und gegen gesellschaftliche Normen. Musstest du dich schon oft dafür verteidigen? Auch innerhalb deines, lass es mal nicht nur das private Umfeld sein, weil da ist es dann vielleicht sogar, gibt es vielleicht sogar Argumente, warum, die hast du ja schon auch angeschrieben, aber auch im beruflichen Umfeld, dass bis jemand kapiert, dass du da Haftbefehlplatten an der Wand hängen hast, musst du dich dafür rechtfertigen?
Dafür musste ich mich noch nicht rechtfertigen, aber ich poste hin und wieder in meiner Instagram-Story Spotify-Lieder und da kommt es auch vor, dass ich jetzt nicht nur Prinz P und Casper da rein poste, sondern auch mal ein Samra eine Zeit lang oder Haftbefehl-Lieder oder ähnliches. Und der eine oder andere weiß es auch, bei den jungen Liberalen, ich war Bundesvorsitzender, das ist die Jugendorganisation der FDP, also da kommen junge Menschen zusammen und die haben so Veranstaltungswochenenden und da wird abends auch gefeiert. Und da läuft dann Querbeet-Musik. Also man muss das ja vorstellen, da kommen ja Menschen aus allen, mit jedem Hintergrund, dann läuft da Backstreet Boys bis Schlager. Und als ich Bundesvorsitzender wurde, gab es dann so eine Phase, dass auch mal eine halbe Stunde Rap lief. Und ich dann auf die Tanzfläche gegangen bin und meine Skills zum Besten gegeben habe. Und wir haben manchmal so Karaoke-Abende gemacht. Und dann habe ich auch eher sowas ausprobiert. Also ja, es gibt Momente, wo man sich rechtfertigen muss. Und jetzt nicht nur zu erzählen, sondern auch gerne inhaltlich einsteigen. Wie rechtfertige ich das moralisch vor mich selbst? Weil ich ja auf der einen Seite jetzt trotzdem richtig finde, wenn Menschen sich ans Gesetz halten. Ich gegen Gewaltverherrlichung bin, gegen Gewalt allgemein, gegen frauenverachtende Lieder, also nicht Lieder, sondern Frauenverachtung und ähnliches. Also die Wertebene ist die, und da habe ich auch einen klaren politischen Kompass, Sexismus beispielsweise auch ein riesengesellschaftliches Problem, aber ich glaube, es werden verschiedene Ebenen vermischt und deswegen vielleicht bröseln wir das mal aus meiner Sicht auf. Einmal ist die Rap-Szene ja nicht ein Einheitsblock, sondern wir haben ja in der Rap-Szene eine viel tiefgehendere Diskussion, als es dann in der Öffentlichkeit ist, wenn mal wieder eine Kollegalein wegen den, was war das für ein Preis? Echo-Preis dann hochkam, die, glaube ich, sowieso von Farid Bang war und gar nicht vom Kollega. Aber sei es drum, aber die in der Rap-Szene, die Diskussion ist ja viel weiter als die öffentliche darum. Also es gibt ja einen Diskurs darüber, in welcher Form kann ich was sagen und wie. Und es gibt ja auch Künstler, die sich explizit dagegen aussprechen. Auf der anderen Seite, es ist Kunst. Punkt. Und Kunst darf für mich erstmal alles, ob es mir gefällt oder nicht. Wir würden niemals bei einem Film oder bei einem Buch das so kritisieren, wenn zum Beispiel diese Ausdrücke verwendet werden oder wenn da was Gewaltverherrlichendes gezeigt wird. Das würden wir gar nicht in der Form kritisieren. Und Rap ist Kunst. Das ist ein weiterer Aspekt, der gesellschaftliche Zustände artikuliert. So wird gesprochen, auch in meinem Freundeskreis, wird genau so gesprochen. Das ist ein gesellschaftlicher Umstand, den muss man nicht gut finden, aber wenn wir über Geschichtenerzähler reden oder gesellschaftliche Zustände anprangern, dann ist es normal, dass so auch gesprochen wird. Und dann halte ich es ein bisschen mit Ben Salomon, also derjenige, der Rap am Mittwoch verlassen hat. Der ja aufgrund von Antisemitismus. Und ich hatte mal eine Diskussionsrunde auch mit ihm. Und der Grund ist nicht, wenn irgendwie gute Lines kommen. Er hat ja selbst sogar einige gebracht, sondern wenn Denkmuster außerhalb der Kunst weiter bestehen. Dann sehe ich eine Problematisierung. Also wenn Leute auch bewusst nicht eine nicht nur Kunstfigur sind, sondern auch Interviews geben und in eine solche Richtung gehen. Und da muss man jedes auch nochmal im Einzelfall betrachten. Ne? Also Thriller Park KZ ist jetzt auch nicht. Und der letzte Gedanke, weil das ja jetzt momentan auch so eine öffentliche Diskussion ist, um diesen ganzen Leila-Skandal, was ja überhaupt nichts Neues ist, nehmen wir die Leine des jungen Werthers. Es wurde damals auch verboten, weil das erhöht die Selbstmordraten von jungen Menschen. Also das ist jetzt auch keine neue Diskussion, die da entfacht ist. Aber ich finde es verwunderlich, wie bei Leila die öffentliche Debatte sich bewegt hat. Ich glaube, die Mehrheitsmeinung war, das ist Kunst, das darf man sagen, das Verbot ist übertrieben. Und sogar der Bundesjustizminister, ein Parteifreund von mir, hat dies verteidigt, nicht weil er das gut fand, sondern weil er für Meinungsfreiheit und Kunstfreiheit plädiert hat, weil das einen enormen Wert in unserer Gesellschaft hat, um auch Missstände anzusprechen und das unabhängig von der Kunstform. Aber wenn ich mich an die Rap-Debatten erinnere ich mich an keinen Bundesjustizminister, der da die Kunstfreiheit verteidigt hat. Ich erinnere mich eher an Talkshows mit Bushido und Sido bei Markus Lanz, die unterirdisch geführt werden. Und das hat einen Grund, dass wir bei der einen Kunst so gesellschaftlich diskutieren und beim Deutschrap nicht. Und der Grund ist aus meiner Sicht Klassizismus. Also, dass man irgendwie mit gewissen gesellschaftlichen Schichten nicht klarkommt und mit deren Ausdrucksformen. Und beim Schlager und bei Leila ist das dann irgendwie so in Ordnung, ist ja der meint das ja nicht so ernst. Und deswegen, das sind Gründe, wieso ich das so von mir rechtfertigen kann. Gleichzeitig ist aber notwendig, finde, dass weiterhin eine Debatte in der Hip-Hop-Szene auch darüber stattfindet, wo sind Grenzen und was geht und wie nicht. Aber das ist so meine Position dazu. Ich weiß nicht, ob das logisch war, aber ich hoffe.
Ja, das ist auf jeden Fall nachvollziehbar. Und da sind ja auch viele Punkte, die, ich fange mal so an, in denen man merkt, dass du dir viel mehr Gedanken darüber machst, als es die Allgemeinheit tut. Das ist damit ja aber auch schon ein Schritt mehr, den im Zweifel auch jeder deiner potenziellen Wähler macht, die eher mit einer Schlagzeile einer großen Tageszeitung mit vier Buchstaben konfrontiert sind und an der anderen Stelle jemand was Böses macht und den auch den Claim Rapper dafür kriegt, obwohl er eigentlich nichts mit der Szene zu tun hat, um dann ein Gesamtbild zu stilisieren. Und diese Ebene mehr, die du investierst, zeigt, wie sehr du dich damit beschäftigst. Das ist auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant.
Jetzt gibt's so ich höre nicht nur die Musik, ich gucke die ganzen Interviews seit Ewigkeiten, auch die langen von Flair. Ich bin ein riesen Fan natürlich von Flairs Interviews. Ich bin ein großer Fan von Battle Rap. Also ich gucke auch, habe die ganzen Rap am Mittwoch Sachen, da bin ich ungefähr eingestiegen, als Karate Andi da unterwegs war. Auch Top Titik Over finde ich super. Mit anderen Hip-Hop-Elementen, also Graffiti und Breakdance, habe ich jetzt nicht so viel am Hut. Also ich finde Graffiti ganz nice, aber ich habe davon ehrlicherweise keine Ahnung. Wo ich mich in den letzten Jahren so ein bisschen mit beschäftigt habe, in der Corona-Phase, war dann nochmal Beatboxen. Mhm. Also so Loopstation, Beatbox, Battle finde ich total nice. Da gibt es epische
total krass,
Sachen.
Das zu hören hier gerade, ja.
Freut mich. Ja, genau, also ich höre nicht ein bisschen Prinz Pi und da kommt mal irgendwer bei mir aus den Charts in meine Playlist, sondern ich beschäftige mich mit der deutschen Rap-Szene.
Aber ist dann die FDP die richtige Partei dafür? Und ich kann gleich mit anwesen, es gibt eine schöne Folge bei Machiavelli, da unterhältst du dich auch länger mit denen darüber, da kann man auf jeden Fall auch nochmal reinhören. Aber hier für dieses Format, ist dann die FDP die richtige Partei?
Jede Partei, die im demokratischen Spektrum ist, ist die richtige Partei als Rap-Fan. Sich gesellschaftlich einzubringen, ist immer richtig. Also du kannst auch bei der SPD oder bei der CDU sein und da bei den Grünen. Also ich weiß nicht, was das mit Parteifarben zu tun hat. Und bei dem Machiavelli-Podcast ging es ja so ein bisschen darum, um welche Werte es geht. Ich habe meine Lebensbiografie ja eben gesagt. Ich habe eben gesagt, für mich geht es bei Rap um Competition ein bisschen. Und für mich ist ein Wert der FDP die Frage nach Leistungsgerechtigkeit. Also dass jemand, der sich anstrengt im Leben, die Chance dazu kriegen soll, aufzusteigen. Das ist etwas, wofür ich mich politisch einsetze. Also gerade für junge Menschen, die nicht so die Chancen im Leben haben, sich zu verwirklichen. Also das sind so meine Themen auch einfach. Und deswegen, natürlich passt das auch irgendwo mit meiner Politik zusammen. Aber ich will Rap nicht parteipolitisch vereinnahmen. Das wäre genauso falsch. Also dem würde ich einfach widersprechen als Rap-Fan.
Ich finde es total lustig, dass du auch Haftbefehl genommen hast, weil der ja auch mit der Zeile schon früher kam. Der Beste ist der, der das meiste verdient. Oh, das ist ein Zitat von Haftbefehl, der ja im Prinzip dann damit schon auch, also für sich, glaube ich, auch immer so den Claim hatte, man muss machen und wenn man erfolgreich ist, dann ist man gut.
Das sehe ich ja anders. Es gibt großartige Rapper, die nicht erfolgreich sind und selbstverständlich gut sind. Also
da übrigens Haftbefehl dazugehört, ehrlicherweise.
Ja, genau. Er ist erfolgreich und gut, also auch künstlerisch. Aber keine Ahnung, ich bin ein Riesenfan von Quiddy Beal. Wie heißt das, wo das Lied Augenblick drauf ist? Renaissance heißt das Album. Ja. Das ist wirklich großartig. Ich bin ein Riesenfan von Vega, der ist jetzt zum Glück auch erfolgreich. Und von anderen, also
du bist
Erdika.
Auch Fan von Disaster zum Beispiel, ne?
Ja, kein Fan. Ich habe das eine Zeit lang gehört. Also so Disaster-Sachen, das ist natürlich wirklich ein Widerspruch. Also FDP und Disaster ist ein Widerspruch, der bringt ja auch ständig Punchlines
gegen uns.
Aber es war in diesem Machiavelli-Podcast, das war so eine Phase, wo ich hin und wieder Disaster gepumpt habe, weil ich die Stimmung einfach auch gut fand. Und
Aber wie oft hast du das schon gemacht, dich mit Rappern über Politik zu unterhalten? Ich habe nämlich zum Beispiel mal, vor jetzt schon 5 Jahre her, aber ja, die saß da mal mit...
Ich habe die gesehen mit Katja Suding. Ich habe auch die Folge mit Jens Spahn und Markus Steiger gesehen. Ich kenne die ganzen Formate tatsächlich. Habe ich noch nicht gemacht. Es war mal geplant, dass es so ein Interview über Aufstiegschancen geben soll. Ist aber irgendwie dann geplatzt aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Also es war mal geplant. Ich bin dafür total offen, auch für Diskussionen. Immer her damit. Machiavelli ja, Podcast hat angeblich ihn damals angefragt und er hat abgelehnt.
Ja.
Ich weiß es nicht, aber ich höre Desaster aktuell nicht mehr. Ja.
Im Moment sagt er ja auch, er hat nichts gegen Rolex, aber er möchte Rolex für alle, Ferrari für alle.
Ja, das ist ja das neue Rolex für alle, genau. Ja. Er hat nichts gegen Ferrari, aber er will Ferrari für alle, ja.
Ja. Nach wie vor finde ich es sehr witzig. Jetzt, guck mal. Ist das Bild von Rap ja öffentlich schon eins, das nicht so weit gedacht ist, wie das, was du machst? Ziemlich oft sind es Schlagzeilen, ziemlich oft sind es auch natürlich Negativschlagzeilen, die dafür sorgen, dass ein bestimmtes Bild stattfindet. Regt dich das auf? Weil du bist ja schon man merkt es dir ja an, mit Leib und Seele und mit ganzem Herzen Rap-Fan und bist ja auch sehr gut da drin, im Zweifel die zu verteidigen, die du schätzt, und die sind im Spektrum breiter als nur Prinz Pi. Bist du da irgendwie, ich kann mir vorstellen, dass du in einer eigenen Fraktion wahrscheinlich Leute hast, die Rap nur über eine Schlagzeile kennen, und möchtest du das dann korrigieren?
Ja, mich regt das super auf, aber es ist total schwierig, da eine öffentliche Debatte oder auch in der Partei dann eine Debatte mit Leuten zu führen, die halt kein Verständnis von der Kultur haben. Es ist total schwierig, dem zu versuchen, Kultur zu erklären, weil Kultur muss man fühlen, glaube ich, und erleben, um es zu verstehen. Und mich regen solche Diskussionen auf. Aber ich glaube auch, dass die veröffentlichte Meinung nicht immer die öffentliche Meinung ist. Also ich mache nicht nur Politik für junge Menschen, aber ich weiß, dass zum Beispiel in meiner Generation das Bild schon breiter ist, welches einfach von Rap da ist, und dass da ein größeres Verständnis ist. Es ist halt die Jugendkultur einfach auch geworden. Ich glaube, aber ich habe auch noch keine Antwort darauf. Also
wenn du Schlagzeilen siehst von einem Prozess zwischen einem Clan-Boss und einem Rapper, den du selber hier auch schon erwähnt hast und der vielleicht auch in der Vergangenheit immer mal wieder in deinen Playlisten aufgetaucht ist durch irgendwelche Songs. Wie denkst du darüber? Das ist wirklich mal interessant. Du bist ja dann Rap-Fan auf der einen Seite und teilweise auch, wie du es beschrieben hast, in der Bubble. Im Zweifel guckst du dir die Reactions auf Prozesstage mit an, um genau da auch dran zu bleiben. Auf der anderen Seite bist du Politiker, der in der nächsten Runde in deinem Wahlkreis auch deinen potenziellen Wählern gegenüber eine Haltung dazu einnehmen muss.
Ja, also da muss man ja auch einfach sagen, bei dem Gerichtsprozess geht es ja nicht um ein paar Weblines.
Nee, es ist Teil von dem Spielfeld, auf dem die jahrelang rumgelaufen sind. Und genau,
es ist ein Teil der Szene, also so eine Rückenpolitik. Und da habe ich eben auch sehr klar gesagt, und ich sehe das auch so, dass natürlich Gewalt, ja, ich nicht gut heiße, in welcher Form auch immer. Also ich bin auch ich habe auch sehr, sehr lange die 187 Sachen gehört. Und wenn wir jetzt Jesus nehmen, dann haben wir da ja auch das Problem, dass das vielleicht nicht nur in Texten stattfindet, sondern dass das auch außerhalb der Lieder in der Form stattfindet. Und ich heiße das nicht gut. Das ändert aber nichts daran, dass ich die Musik zum Teil trotzdem auch gut finde. Kann. Also ja, da, also ich nehme schon wahr, dass es dort an der Stelle schon Widerspruch irgendwo gibt, aber das glaube ich, davon, dass auch was ganz Normales, glaube ich, im Web, dass es Widersprüche gibt, die man aushalten muss.
Ja.
Es kommt nicht vor, dass ich bei mir im Wahlkreis unterwegs bin und Leute sagen, hey Jens, du hörst doch folgende Lieder und da gibt's doch diesen Gerichtsprozess und folgender Rapper hat sich nicht richtig genommen. Das sind auch nicht die öffentlichen Debatten, die mich aufregen.
Ja.
Also das sind nicht die öffentlichen Debatten, die mich aufregen. Die öffentlichen Debatten, die mich aufregen, ist, wenn über Textzeilen diskutiert wird, ob man das sagen darf und was das mit der Jugend macht und ob man diese Musik hören sollte. Und wenn dann diese Textzeilen mit diesen Sachen vermischt wird, das ist das, worüber ich mich öffentlich aufrege. Ich rege mich jetzt nicht darüber auf, dass es eine mediale Berichterstattung über irgendwie Clan Klangkriminalität. Ich weiß nicht mal, also was ist das genau, ist so tief bin ich in dem Beef auch nicht drin, und Bushido gibt. Also das ist nicht das, über die welche Berichterstattung ich mich öffentlich aufrege.
Ich finde es sehr spannend, weil ich, das war wirklich auch aus reiner Neugier, dass, ob es schon mal die Situation gab, dass du öffentlich postest, ich höre gerne Haftbefehl, und im Wahlkreis bei einer Wahlkampfveranstaltung kommt einer auf dich zu und sagt, hey, sag mal, wie kannst du deinen Haftbefehl hören? Solange das nicht, weil, das muss ich ja auch dazu betonen, ich finde sowas immer ziemlich hanebüchen. Ich selber bin ja ebenso Teil davon und bin kein Freund davon, wenn man, und das hast du ja auch schon klar entkräftet, dass man von dem Deutschrap redet. Den gibt es ja nicht.
Den gibt es nicht. Nee. Ja, es gibt auch nicht den Straßenrap, ne? Nee. Also das muss man ja auch einfach sagen. Ich bin ja auch ein großer Vega-Fan beispielsweise. Ist der liebste Mensch, den es, glaube ich, gibt in Interviews gefühlt. Früher vielleicht nicht, aber heute. Da geht es um Straße aus meiner Sicht. Auf jeden Fall, aber es geht ja nicht um, ich ticke jetzt so ganz viel Drogen und ich bin der Reicheste und ich unterdrück euch alle, sondern es geht ja eher auch um so Werte wie ich und meine Clique und Zusammenhalt und wir haben uns durchgekämpft. Also es sind andere Narrative, die ich meistens dann beim Straßenrap gut finde. Und sowas wie ein Bushido höre ich nicht, weil die Texte gut waren. Ehrlicherweise, oder weil ich jetzt den Künstler, sondern das landet halt dann auch für den Vibe manchmal in einer Playlist. Also und das ist, glaube ich, halt auch einfach ein Unterschied, wenn man vielleicht etwas hört für den Vibe oder wenn man wirklich auch den Künstler an sich supportet. Ich glaube, da muss man auch nochmal differenzieren einfach.
Finde ich nämlich auch. Jetzt hast du einen Job, der schon ziemlich viel Verantwortung mit sich bringt. Da bist du jetzt auch seit letztem Jahr im Bundestag und da kann man ja mal davon ausgehen, dass es auch noch ein bisschen dein Weg sein wird, jetzt festgesetzt für die nächste Legislaturperiode. Und du siehst ja selber Rap als so eine große Jugendkultur. Ich stelle gerne Gästen immer so ein bisschen die Frage, ob sie beruflich schon mal mit Rap zu tun gehabt haben. Bei dir würde ich es umformulieren. Glaubst du, dass es wichtig ist, wie macht man das? Also ich möchte halt nicht, dass die Antwort darf nicht sein, dass man Rap für politische Zwecke benutzt. Das wissen wir beide, das ist Quatsch. Trotzdem glaube ich, dass man vielleicht mit Politik in der Lage ist, Rap oder vielleicht auch der ganzen Hip-Hop-Kultur Räume zu verschaffen, damit die Leute ein bisschen mehr verstehen, welche Kraft denn nicht nur in der Musik, sondern auch in der ganzen Kultur steckt. Siehst du da Chancen oder vielleicht auch je nach Reichweite für dich innerhalb deines Prozesses da auch Möglichkeiten dafür, zumindest Gedankenansätze oder Anstöße zu geben? Oder hast du das vielleicht auch schon gemacht?
Ja, also, wogegen ich mich wehre, ist, und das habe ich ja eben auch schon gemacht, wenn Rap irgendwie parteipolitisch vereinnahmt wird. Also wenn ich sage, so die FDP und dann vereinnahme ich das für mich. Und genauso falsch, wenn es andere Politiker machen, ist mir aber auch jetzt nicht so bekannt. Aber Rap ist ja schon politisch. Das haben wir ja an verschiedenen Stellen schon angesprochen, wenn es gesellschaftliche Missstände anspricht. Und gleichzeitig auch für mich einfach inspirierend daraus. Und ohne jetzt irgendwie jetzt ein konkretes Projekt zu haben, ich glaube, dass schon auch an verschiedenen Stellen, also ich war zum Beispiel hier beim Jugendzentrum bei mir in Bielefeld, wo junge Leute was einrappen können wo sie die Möglichkeit haben, dann einmal im Jahr so einen Auftritt zu machen. Das sind ja auch Begegnungsstätte für junge Menschen. Und sowas finde ich total gut. Und da bin ich sehr, sehr gerne auch einfach im Austausch, weil man dann auch einen anderen Zugang findet. Also die sind dann natürlich auch sehr überrascht, wenn da irgendwelche Lieder gezeigt werden, ich auf einmal mitrappen kann. Und ich glaube, das tut auch gut, wenn Politiker nicht nur das Bild haben, das sind irgendwie aglatte Anzugträger und die wie so Aufzugspuppen ihre Sprechtexte aufsagen können, sondern das sind einfach gewählte Menschen aus der Gesellschaft. Ich glaube, ich bin für sowas total offen, solche Begegnungen auch immer zu machen. Und man sieht es ja, ich bin offen, Machiavelli-Podcast jetzt heute bei Backspin. Also ja.
Ich glaube, allein dadurch, dass, und das hast du ja auch beschrieben, immer mehr Bundestagsabgeordnete im jüngeren Jahrgang Rap-Fans wirklich im klassischen Fansinne sind, wird sich da sowieso eine Entwicklung finden, die vielleicht noch ganz andere Impulse liefert, als es noch vor zwei Legislaturperioden der Fall war. Deswegen bin ich da sehr, sehr gespannt, wie sich das so entwickelt. Und es ist auch bei, das möchte ich auch hier immer betonen und auch klar machen und versuchen, der Parteizugehörigkeit hier gar keine Rolle spielt, sondern du bist ja als Rap-Fan hier und als jemand, der auch dann versteht, was das Ganze macht. Wenn du Rap-Fan bist, hast du das auch mal wirklich so als Fan komplett durchleben können oder bist du schon zu früh so politisch gewesen, dass du nicht mal auf dem Splash mit deinen Freunden das Camp aufmachen konntest? Also warst du auf Festivals, hast du diese ganz klassischen
Fan-Sachen durchgezogen? Also Splash leider noch nicht. Weil es einfach irgendwie nie terminlich dazu kam, aber Konzerte ja. Also auf Konzerten war ich divers schon unterwegs und würde ich auch weiterhin gehen. Ich habe auch kein Problem, das mit dem Splash noch nachzuholen als Abgeordneter.
Aber nicht campen in den Favelas.
Ja, das kommt ein bisschen drauf an, mit welcher Runde ich dort hin bin. Also mein Mitbewohner war jetzt gerade auch auf dem Festival und hat gecampt. Also wenn meine Runde und meine Jungs eher sagen, wir wollen genau das erleben, dann wäre ich auch dabei. Also das würde mich jetzt nicht hindern, da im Zelt zu schlafen.
Gibt es da so ein besonderes Konzert für dich, eins, an das du dich immer erinnern wirst?
Ja, ich glaube, dieses eine besondere, ich bin gerade so am Überlegen. Es gab, die Zurück-zu-Hause-Festivals von Casper. Ist kein Festival, sondern es ist eine Konzertreihe, die immer im Dezember stattfindet und Casper hier in Bielefeld quasi auftritt. Und der hat immer Gäste dabei. Und tatsächlich war auch ein Jahr Haftbefehl da. Und ich fand es sehr schön zu sehen, irgendwie Haftbefehl war so leicht Vorband. Und es gab sehr viele junge Teenie-Mädels, die irritiert waren in dem Moment. Ich und mein Kumpel waren nicht irritiert, sondern waren voll dabei. Ich glaube, das war einfach ein gutes Konzert, weil Casper einfach live auch gut ist. Es ist ein guter Live-Performer.
Diese zurück zu Hause oder wie die heißt da, diese alljährlichen Veranstaltungen sind ja auch schon was ganz Besonderes. Ich war noch nie da, aber alle Bilder, die ich davon sehe und wenn ich mich mit ihm unterhalte, da ist schon eine andere Emotion und ein anderer Vibe in der Halle und sorgt dafür, dass das nochmal ein ganz besonderer Moment wird. Deswegen kann ich das 100% nachvollziehen und ich kann mir auch gut vorstellen, wie Haftbefehl da steht und die ihn alle groß angucken und nicht verstehen, was er da soll.
Ja, Elguni war auch da, das hat auch keiner dort verstanden. Ja, stark. Also das war auch sehr schön irgendwie zu beobachten, ja.
Hast du Kontakt mit der Szene? Also mit Protagonisten davon? Oder bist du wirklich nur Fan? Was ich auch immer mal gerne so abfragen möchte, ob es mal so einen Fan-Moment gegeben hat, irgendeinen, wo du dich selber so, weil du jemanden getroffen hast oder etwas Besonderes erlebt hast, wo so wirklich das Gefühl entstanden ist von, okay, krass, jetzt bin ich einfach nur Rap-Fan und jetzt steht er hier wirklich. Und ich werde das ja auch immer gefragt, ne? Also, ob ich eben noch diese Momente habe, wo ich dann mal wirklich, das fällt mir selber immer schwer. Aber ich möchte es immer für die Leute, die zuhören, einmal mit abgefragt haben, ob du auch mal eine Situation hattest, in der du dich auch wirklich wie so ein Rap-Fan gefühlt hast.
Ich glaube, ich habe gar nicht so viele Rapper live ehrlicherweise bis jetzt getroffen. Deswegen.
Wird Zeit, ne?
Bitte?
Wird Zeit dann.
Ja, wird Zeit. Man merkt, ich bin Generation Internet. Also es ist viel Internet. Also ich sitze viel in Zügen. Ich habe Zeit, Sachen zu hören, Interviews zu hören. Für mich ist das auch so nach einem anstrengenden Tag manchmal abschalten, um sich auch mal mit einer anderen Lebenswelt zu beschäftigen. Da findet einfach sehr, sehr viel digital statt. Also wahrscheinlich wird es wirklich Zeit. Ich habe Smalltalk gehalten mit Prinz Pi nach einem Konzert mal in Herford war das. Das war für mich dann schon, das ist schon ausreichend für mich, um Fanmoment zu erzeugen.
Ja, aber definitiv. Sowas
genau,
geht.
Und Kontakt mit der Szene, also mit Künstlern jetzt eher weniger, mit ein paar kleineren schon. Und mit ein paar Journalisten habe ich Kontakt. Also, dass wir hin und wieder mal schreiben. Genau.
Ja, das alles auch noch, glaube ich,
ausbaufähig wahrscheinlich. Ja,
ja, aber du bist ja auch erst, du bist ja noch jung und nein, Spaß. Aber es gibt, glaube ich, auch noch genug Anknüpfungspunkte, denn ich mag schon dieses Gefühl von, und das habe ich ja am Eingang gesagt, du bist ja auch nicht der erste Politiker hier in der Runde, dass da immer mehr Punkte sind, an denen Bälle zurückgespielt werden, dass man immer mehr Leute hat, die zumindest verstehen, was Szene, was Künstler vielleicht ausdrücken wollen, weil sie eine Sekunde länger drüber nachgedacht haben. Und das beschreibst du ja hier in dieser Folge jetzt hier sehr deutlich.
Ja, es gibt auch politische Lieder, die, also Echo Fresh hat ja ein paar, die einfach auch sehr, sehr gut sind. Oder es gibt ja auch das Lied zu Hanau, wie heißt das nochmal,
von Asimemo meinst du?
Ja, genau. Ja, von Asimemo, genau. Ist auch etwas, was, glaube ich, einfach ein sehr, sehr wichtiges Signal ist. Also ist ja, also Rap, glaube ich, traut sich, also ich weiß nicht, wie es anders. Ich glaube schon, dass die Fanta 4 und Ähnliches wahrscheinlich auch politisch waren damals. Aber dass ein anderes Milieu traut sich auch, politische Signale zu senden.
Ich wünsche mir manchmal, dass es ein Tick mehr ist, aber dazu ist es auch sehr groß geworden und dann ist es auch immer mehr Geschäft. Jetzt bist du weiterhin Fan. Kannst du deinen Beziehungsstatus zu Rap einordnen?
Glücklich vergeben.
Glücklich vergeben,
aber wir führen eine offene Beziehung. Es kommt auch mal vor, dass ich hin und wieder mal auch andere Musik höre.
Ja, sehr gut. Skandal. Na gut, aber sie wird es überleben. Und was wäre sehr wichtig ist, immer für eine Selbsteinschätzung auf einer 10er-Skala, wie viel Rap bist du?
Ja, also ich würde sagen, jetzt eine 8. Richtige Rap-Nerds, die noch tiefer in der Materie sind, würden wahrscheinlich sagen, was weiß ich, eine 3.
Ja, Falk Schacht ist eine 12 von 10. Der zählt immer nicht.
Dann will ich vielleicht eine 6 oder eine 7.
Ja, gut. Aber es geht ja um die eigene Einschätzung. Deswegen nehme ich die 8 auf jeden Fall mit. Und wenn du 3 Künstler für den Rest deines Lebens jetzt aussuchen müsstest, nur noch das hören, nichts anderes mehr, welche wären das?
Ja, hat man schon ein bisschen rausgehört. Ich würde Haftbefehl nehmen. Ich würde Prinz Pi nehmen. Ich würde Trettmann nehmen.
Stark. Über den haben wir noch gar nicht gesprochen.
Haben wir nicht drüber gesprochen? Ja, also wir haben über ganz viele Künstler nicht gesprochen, die ich noch höre. Also ich bin sehr breit aufgestellt, aber das war natürlich ein Riesenalbum, was der da auf den Tisch gelegt hat.
Auch das gehört zu den, ich habe so eine Handvoll Anekdoten, die ich überall immer wieder, vielleicht auch mehrfach erzähle, falls ihr es hier schon mal gehört habt, Leute, nehmt es mir nach. Aber 2017, mein Album des Jahres war DIY und dann wurde ich 2018 in ganz vielen Rubriken auch wieder nach meinem Album des Jahres gefragt, habe ich wieder Trettmann DIY genommen, weil einfach es so lange gewirkt hat. Und ich glaube, ich könnte auch 2022...
Ich höre das immer noch manchmal. Ich habe das...
Wann hatte mein Top-5-Alben.
Ja. Ich habe manchmal so Phasen. Ich glaube, vor 2 Wochen habe ich das dann so eine ganze Woche mal wieder gehört.
Genau. Fühle ich 100%ig.
Jetzt noch Anekdote. Es kommt auch vor, das wollte ich noch erzählen, von wegen Rap im Bundestag. Nämlich, mein Büro ist ungefähr 6 Minuten oder 7 Minuten vom Plenarsaal entfernt. Es kommt darauf an, wie der Fahrstuhl fährt, ob der da ist oder nicht. Genau, man kann unterirdisch von den Büros der Abgeordneten, also bei mir auf jeden Fall, in den Plenarsaal gehen. Und man muss dort ja auch immer wieder hin zur sogenannten namentlichen Abstimmung. Da muss man so eine Karte in die Urne werfen. Und die 6 Minuten nutze ich sehr häufig, um was zu pumpen, um Rap zu pumpen. Und es kommt auch vor, dass ich durch den Bundestag quasi laufe und dann Haftbefehl auf den Ohren läuft. Die Anekdote wollte ich noch erzählen.
Finde ich sehr gut. Ich hoffe sehr auf Song 1 von Russisch Roulette. Das ist nämlich nach wie vor für mich, glaube ich, das stärkste Intro, das Deutschrap je hatte. Hast du es so
Ohren? Ja, ich bin ein Riesenfan von Odyssee beispielsweise auch. Ja.
Ich finde, sein Album mit ihr Hurensöhne anzufangen, ist nach wie vor unschlagbar. Für immer soll unter Hurensöhne im Aslak Duden hängen euer Bild. Ich hab noch 2 Kleinigkeiten, die ich brauche. Unser Grafiker Name Originals. Der zeichnet von jedem unserer Gäste einen Charakter. Das wird er jetzt auch von dir machen, von dem, was du erzählt hast. Ich setze immer noch so eine kleine Rubrik hinten dran und hoffe, da sind noch 3 Sachen für ihn drin, die er gebrauchen kann. Entweder oder 5 Fragen. Und wir haben es eigentlich schon rausgehört. Bist du eigentlich Deutschrap oder international?
Also 95% Deutschrap. Ja. Um es nur international zu droppen, natürlich Kendrick Lamar, Lil Peep. Ja. Ja, das sind dann so vielleicht Künstler, die Eminem-Sachen, die alten. Also bei mir war es dann auch so, um das mal vielleicht zu ergänzen, als ich dann den Weg zu Haftbefehl gefunden habe, musste ich ja auch historisch einiges aufholen. Also ich hatte ein riesiges Paradies an Sachen, die ich mir alles noch nachhören
konnte.
Und es kommt auch immer mal wieder vor, dass ich mal einen Künstler neu entdecke, wo ich sage, oh, das muss ich nachhören. Aber ja, also mit den Ami-Sachen nicht ganz so wie im Deutschrap. Ich weiß nicht, wie es gekommen ist.
Ich unterstütze
dich da gerne. Habe ich noch viel vor mir.
Ja, ich unterstütze dich da gerne. Kann dir mal was schicken. Gangster-Rap oder Conscious?
Jetzt aus Prinzip Gangster.
Sehr gut. Mehr so Party-Mucke oder so Kapuze hoch im Dunkeln durch die Gassen? Oder Kapuze hoch und durch dunklen Gassen unter dem Plenarsaal zum Karte reinstecken?
Ja, Kapuze hoch.
Okay, bist du mehr so Classic-Kram oder versuchst du ständig den New Shit zu finden?
Eigentlich beides, aber ich sag New Shit, weil ich es irgendwie gut finde, dass es immer eine Veränderung gibt und neuen Stuff. Ich finde davon, dass das spannend am Rap. Es gibt auch mal wieder eine Phase, wo ich dann ein Jahr vielleicht mal sage, boah, irgendwie war da nichts dabei für mich. Aber ich weiß, dass es vielleicht nächstes Jahr wieder sein kann und deswegen New Shit.
Und Mainstream oder Underground?
Ja, ich glaube, das, was ich höre und alles genannt habe, ist eher Mainstream.
Damit haben wir einen
kleinen als richtigen Underground, ja.
Ja, da, mit Underground muss man in unserer Gesprächstiefe, in der wir hier sind, auch von hat keine fünfstelligen Klickzahlen. Da setze ich immer gerne Enoch an, mein lieben Freund aus Berlin, der mit Nonplusultra einen für mich der stärksten Chance der letzten Jahre gemacht hat. Und ich weiß nicht, aber mittlerweile, auch der wird schon mittlerweile in fünfstelligen Klickzahlen sein, aber nicht viel weitergekommen. 3 Songs für unsere Playlist brauche ich am Ende.
Mhm.
Ich hoffe, du hast deine Playlist auf und kannst ablesen.
Nee, ich nehme einmal von Quiddy Biel Augenblick.
Okay.
Dann nehme ich von Vega Am Boden bleiben, weil da dann habe ich Casper mit abgefischt.
Ja, sehr gut. Und jetzt kommt... Ich kann dir gleich sagen, welchen Haftbefehl-Song du jetzt nimmst.
Nee, ich bin gerade am Überlegen, ob ich einen Haftbefehl-Song nehme. Oder ob ich was von Prinz P nehme? Ich meine, ich habe jetzt so viel von Haftbefehl schon gesagt, das müsste ich eigentlich ernehmen. Ich glaube, ich nehme was von Prinz P. Nee, ich nehme das Grizzly-Lied von Casper.
Ja, spannend. Danke dafür. Und danke für deine Zeit.
Was hättest du gedacht, welchen Haftbefehl-Song ich gewählt hätte?
Ja, ich habe eben nebenbei so ein bisschen in der Playlist geguckt hier. Offen geschlossen wäre mein Vorschlag
gewesen. Ja, ja, hätte ich, ja. Aber ich bin auch mit dem Wieselied.
Kuppeln offen, Kiefer geschlossen. Denn da sind wir genau bei dem Straßenreporter-Bild, das du von Haftbefehl für vorhin gezeichnet hast.
Genau, ja, offen geschlossen wäre sehr treffend gewesen. Aber so bin ich auch zufrieden.
Deine 3 Songs haben wir und deinen Blick auf Rap-Musik. Und dafür bin ich sehr dankbar. Vielen Dank, Jens, dass du dabei warst.
Hier bei ja, vielen Dank für die Einladung.
Macht's gut, Leute. Bis zur nächsten Folge.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.